Alle Welt redet über Migration und jetzt könnten wir auch mal wirklich über Themen reden, ne, die ursächlich sind für Migration und welche Lösungen gibt es denn dafür?
Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Dass diese Folge heute zustande kommt, ist wirklich einem Zufall geschuldet. Ich war auf der Republika in Berlin, übrigens eine sehr, sehr tolle Konferenz, die ich eigentlich jedem ans Herz legen kann. Und ich bin mehr durch Zufall in Halle 10, man muss dazu wissen, Halle 10 ist wirklich sehr weit ab vom Schuss, bin ich gewesen. Und da stand plötzlich er auf der Bühne. Und das Thema war auch so ein bisschen, man dachte im ersten Moment, hä, was will er? Ne? Aber man blieb stehen, man setzte sich hin und es eröffnete sich eine komplett neue Welt, muss ich da ganz offen sagen. Weil ich habe davon auch nur so am Rande mal mitbekommen, dass das aber so ein brandaktuelles Thema ist. Auch jetzt vor der Frage, ne, wir reden alle über Migration, wie kriegen wir das denn gelöst und so weiter. Immer auch in Kombination zum Beispiel eben mit Klima. Und bei Klima müssen wir natürlich auch sagen, Klima hat unter anderem natürlich den Impact, dass es Migration auslösen kann. Und ich befürchte, dass wir da an vielen Stellen uns ganz neue Ideen entwickeln müssen. Und eine davon ist es, die Sonne zu dimmen. Sonne zu dimmen klingt erstmal ein bisschen größenwahnsinnig oder nach zu viel Science-Fiction geguckt. Aber zu diesem Thema hat Dr. Thomas Ramge, der jetzt hier zugeschaltet ist, ein Buch veröffentlicht. Da kommen wir gleich noch zu. Ich finde bemerkenswert, dass er dazu sich jetzt so traut, weil in der Tat, da gibt es viele Denk- und Sprechverbote bei diesem Thema. Umso mehr freue ich mich, dass du heute hier sprechen kannst. Lieber Thomas, herzlich willkommen.
Hey, danke, dass ich bei dir sein darf.
Genau, ich habe ja schon gesagt, wir sind da ja durch Zufall miteinander in Kontakt gekommen. Du warst auf der Republika und hast dieses Thema vorgestellt. Ja, also wir dimmen die Sonne. Mal so deine Erinnerung an diesen Auftritt. Wie waren so die Reaktionen der Leute?
Erstens, du hast natürlich vollkommen recht, das war natürlich so ein bisschen erniedrigend, dass ich da so in der letzten hinteren Halle irgendwie nur auftreten durfte, aber ist auf der anderen Seite natürlich auch völlig in Ordnung. Was ich halt immer spüre und daraus hat sich ja jetzt auch unser Kontakt ergeben, ist eine hohe Neugier, eben weil das Thema solares Geoengineering oder auch Geoengineering insgesamt relativ unbekannt ist und insbesondere, ne, das insofern ja auch verblüffend ist, als dass der Hebel, den diese Technologie bietet, enorm ist, im Positiven wie im Schlechten. Wann immer ich jetzt über solares Geoengineering, über mein neues Buch Die Sonne dimmen spreche, dann treffe ich auf viel Neugier und gelegentlich natürlich auch auf ein hohes Maß an Skepsis, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man muss ja über ein so kontroverses Thema auch irgendwie sehr differenziert nachdenken.
Eben, es ist kontrovers, weil es viele auch Verlockungen hat. Ich sprach ja eingangs schon davon, das Thema Migration könnte damit sicherlich auch beeinflusst werden. Denn wir wissen ja, und das beschreibst du ja auch in dem Buch, das wird ja in den nächsten Jahren mit der Klimakrise nicht besser. Und es gibt gewisse Punkte, das beschreibst du sehr eindrücklich in dem Buch, wo Menschen tatsächlich dann auch Hitzetode erleiden werden, wenn es da so gewisse Schwellwerte gibt. Und da wäre ja unter Umständen das, was du da als Lösung anbietest, eigentlich eine Verlockung. Für die, die gar nicht wissen, was das ist, dieses Geoengineering oder Solar-Geoengineering. Mal, wenn du es deiner Oma erzählen müsstest, was wäre das?
Das ist die Erde abschirmen von einem Teil des Sonnenlichts, was auf die Erde herunterkommt und die Erde erwärmt, was ja noch erstmal überhaupt die Voraussetzung dafür ist, dass sich auf der Erde Leben entwickeln konnte, innerhalb der Atmosphäre. Und die Sonne zu dimmen bedeutet, dass es einem gelingt, entweder im Weltraum, das ist jetzt bis dato Science Fiction, oder innerhalb der Atmosphäre, das ist kein Science Fiction, da wissen wir, wie das geht, einen weißen Schleier um die Erde zu legen, in sehr hohen Luftschichten, in der Stratosphäre, und dann dafür zu sorgen, dass ein Teil des Sonnenlichts, was normalerweise zu uns runter auf die Erde käme, direkt wieder zurück ins All reflektiert wird. Und das ist jetzt insofern überhaupt keine Science-Fiction, als dass das auch was erdgeschichtlich sehr Altes ist, denn das ist das, was Vulkane immer wieder machen. Bei ganz, ganz großen Vulkanausbrüchen, letzte 1990 Pinatubo auf den Philippinen, da wird ganz viel Schwefeldioxid in die Stratosphäre hochgeschleudert. Und dieses Schwefeldioxid, das verteilt sich dann relativ schnell um die gesamte Erde in diesen hohen Luftschichten und bildet so einen ganz dünnen weißen Aerosolnebel. Und der macht dann genau das. Der schattet die Erde ein bisschen ab. Und nach diesem Vulkanausbruch 1990, dem Pinatubo, da war es dann in der Tat so, dass die in den Folgejahren die Durchschnittstemperatur auf der Erde um 0,5 Grad niedriger war, als sie es gewesen wäre, wenn es diesen Vulkanausbruch nicht gegeben hätte. Lass ich einen Satz noch nachschieben. Du hast gesagt, ich präsentiere eine Lösung. Da muss man sehr vorsichtig sein. Solares Geoengineering, die Sonne zu dimmen, ist keine Lösung. Es ist nur eine Zwischenlösung, die uns Zeit erkaufen würde, die Dekarbonisierung voranzutreiben, also die eigentliche Ursache des Klimawandels zu bekämpfen.
Absolut. Ich glaube, das ist ja das Verlockende. Du sagst ja im Positiven wie im Negativen. Also wir haben da theoretisch und auch sogar ganz praktisch eine Möglichkeit, vorübergehend da etwas, sag ich mal, den Saft runterzudrehen. Aber das ist natürlich auch gleichzeitig die Verlockung, denn das beschreibst du ja auch wunderbar in dem Buch. Es wird natürlich viele ja vielleicht dazu verleiten, auch zu sagen, naja, wenn wir das jetzt schon so bequem da oben haben und diese Wahrscheinlichkeit, dass man das mit Schwefel macht, ne, so wie es eben Vulkane auch, die ist ja momentan zumindest so am realistischsten. Ich glaube, so diese großen Segel, die es da irgendwo im Weltall gibt, das ist ja wirklich Science Fiction. Und das lädt natürlich viele dazu ein, zu sagen, Mensch, ja, dann ist ja das Problem mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise gelöst. Warum ist es das nicht?
Jeder seriöse Wissenschaftler, der sich mit dem Thema solares Geoengineering beschäftigt, der sagt immer, hey, erst die Packungsbeilage lesen, die Risiken und Nebenwirkungen betrachten und zu wissen, dass solares Geoengineering nicht eine Lösung ist, sondern so etwas wie ein Methadonprogramm einer kohlenstoffsüchtigen Menschheit oder eine Schmerztablette, die den Schmerz kurzfristig unterdrücken kann, aber langfristig die Ursache nicht verbessert, sondern im Gegenteil, wenn man diese Schmerztablette nimmt und macht dann nichts gegen die Ursachen der Krankheit, dann kann die Krankheit ja nur noch viel schlimmer werden. Und genauso ist es beim solaren Geoengineering. Wir können übergangsweise mit diesem weißen Nebel in der Stratosphäre, ja, können wir tatsächlich die Durchschnittstemperatur auf der Erde senken. Wir wissen, wie das geht. Das ist auch gar nicht teuer, dass wir wissen, dass wir da gar keine so große Flotte an Tankflugzeugen brauchen, die dieses Schwefeldioxid dann da oben in der Stratosphäre ausbringen. Aber wir wissen auch, dass wenn man parallel weiter so viel Treibhausgase in die Atmosphäre entlässt, wie wir das zurzeit tun, man hier immer mehr dimmen müsste und dann das Erdgleichgewicht völlig außer Kontrolle geriete. Und insofern ist der einzig sinnvolle und gangbare Weg, anzuerkennen, dass auf dem Pfad der Klimaschutzmaßnahmen, auf dem wir uns zurzeit befinden, zwar grundsätzlich erfreulich ist, wir kommen ja voran der Dekarbonisierung, nur viel, viel zu langsam. Das wahrscheinlichste Szenario, dass wenn jetzt alle Länder, alle Versprechen, die sie gemacht haben im Zuge des Pariser Prozesses, im Zuge des Pariser Abkommens, ihre Zusagen auch tatsächlich einhalten, ne, und nicht wieder abspringen. Zum Beispiel durch eine populistische Regierung oder wen auch immer. Ne. Kamala Harris hat ja noch nicht gewonnen, die Wahl. Das ist ja eine 50-50-Geschichte zurzeit. Ne. Aber mal angenommen, optimistisches Szenario, alle halten das ein. Dann ist das wahrscheinlichste Szenario, dass wir am Ende dieses Jahrhunderts bei 2,5 bis 2,9 Grad oberhalb der vorindustriellen Temperaturen landen werden. Also in einer Welt, die so erhitzt ist, so schlimm ist, mit so harten Klimafolgen, die wir uns alle nicht vorstellen wollen. Weil völlig klar ist, dass alles oberhalb von 2,5 Grad einfach ein Ausmaß an Klimakatastrophe und Klimafolgen für uns bedeutet oder für die Menschheit bedeutet, die mit so großem Leid verbunden sind, dass, ne, die Adaptionsmaßnahmen die nötigsten Trostpflaster sein werden können. Und das ist gewissermaßen zurzeit in meiner Wahrnehmung der große Widerspruch in der Klimadebatte, ne, dass eigentlich diejenigen, die am härtesten für Dekarbonisierung kämpfen, auch die Leute beim IPCC, beim Weltklimarat, ne, die ja wirklich darum ringen, Dekarbonisierung voranzubringen und zu beschleunigen, aber jetzt in der misslichen Lage sind, dass sie nicht zugeben können und wollen, dass ihr Weg leider nicht mehr sehr erfolgversprechend ist, weil er zu langsam ist. Ne? wir lesen ja heute immer noch wieder, ach, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens, also die untere Grenze, ne, das, der Spanne, die da angegeben ist, die können wir schon noch erreichen. Das ist natürlich offenkundiger Blödsinn. Wir haben die 1,5-Grad-Marke letztes Jahr geknackt. Nun ist es theoretisch denkbar, dass wieder ein paar kühlere Jahre kommen und man dann im Durchschnitt vielleicht wieder einen Tick drunter kommt, aber so, das ist ja völlig unrealistisch. 2023 hat zwei Rekorde geknackt. Das eine, es war das heißeste Jahr in der Geschichte, seit es Menschen gibt. Das ist sehr, sehr sicher mit 1,5 Grad über Pre-Industrial. Und es war gleichzeitig das Jahr, in dem die Menschheit am allermeisten CO2 entlassen hat in ihrer Geschichte, in die Atmosphäre. Ne? Das heißt, es ist ja völlig offenkundig, dass so wünschenswert es wäre, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt noch mit einer Erwärmung, die wir jetzt vielleicht als erträglich wahrnehmen könnten, 1,7 Grad oder 1,8 Grad, dass dafür Wunder geschehen müssten, dass das noch klappt. Ne? Wir alle wünschen uns das. Du wünschst dir das, ich wünsche mir das. Aber es ist hochgradig unverantwortlich, so zu tun, als ob das irgendwie ein wahrscheinliches Szenario ist. Wahrscheinlich ist, dass wir das nicht schaffen. Wahrscheinlich ist, dass wir bei den 2 Grad, wenn es gut läuft, landen. Und nach wie vor wahrscheinlich ist, dass, wenn jetzt keine Wunder geschehen und die Menschheit sich so mal richtig am Riemen reißt oder irgendwie in 5 Jahren plötzlich Kernfusion zur Verfügung steht und dass die Dekarbonisierung viel, viel länger, viel, viel schneller vorankommt, als wir das zurzeit sehen, dass das dann noch möglich ist. Aber was ist denn, wenn nicht? Und mein Buch, Die Sonne dimmen, beschäftigt sich mit dem Szenario, was, wenn nicht? Und das ist leider ein, wie man in der Szenarioforschung sagt, sehr plausibles Szenario, weil die Trends der Gegenwart darauf hindeuten, dass irgendwann Mitte vielleicht des Jahrhunderts vermutlich Indien oder Saudi-Arabien oder irgendein anderes, nur eine Staatenkoalition aus dem globalen Süden sagt, nein, die nächste Hitzewelle mit ein paar Millionen Toten, die werden wir einfach nicht akzeptieren. Kann uns die nördliche Erdhalbkugel nochmals erzählen, so, ne, wir machen weiter Dekarbonisierung. Wir akzeptieren das nicht. Wir schicken jetzt die Flugzeuge los. Die zu konstruieren ist nicht so wahnsinnig schwierig. Das Schwefeldioxid da hochzubringen ist nicht so wahnsinnig schwierig. Wir machen das jetzt. Und wer will uns dran hindern? Das ist gewissermaßen der Startpunkt meines Buchs, sich zu überlegen, was passiert, wenn kein Wunder passiert. Nämlich, wenn wir tatsächlich jetzt, ne, die Klimaerwärmung relativ zügig zumindest stoppen können, um dann vielleicht mit sogar, ne, in einer Netto-Negativ-Welt die Temperaturen wieder langsam Richtung Pre-Industrial zurückführen können. Aber das ist einfach nicht wahrscheinlich. In diesem Szenario ist ein plausibler, rationaler Einsatz von solarem Geoengineering zu sagen, die Weltgemeinschaft schafft es, erstens solares Geoengineering richtig gut zu erforschen, so dass man die möglichen Risiken und Nebenwirkungen bestmöglich abschätzen kann. Sie schafft es zweitens, einen Entscheidungsmechanismus, ne, vielleicht im Rahmen der UN zu schaffen, in dem im Idealfall alle oder eine große Mehrheit und alle wichtigen Staaten dieser Erde dann zu dem Ergebnis kommen, unter diesen Bedingungen würden wir sehr vorsichtig anfangen, solares Geoengineering zu machen. Das heißt, ganz vorsichtig erstmal Schritt für Schritt SO2, Schwefeldioxid, in die Stratosphäre zu bringen und dann sehr genau zu beobachten, schaffen wir es, zumindest die zusätzliche Erwärmung erstmal aufzuhalten und dann zu sagen, wir sind jetzt bei 1,8, 1,9 Grad. Wir müssen das jetzt leider auf diesem Niveau in etwa versuchen zu stabilisieren, um 10, 20, 30 Jahre zu gewinnen, um endlich das verdammte Kohlendioxid wieder raus aus der Atmosphäre zu bekommen.
Und ich glaube, das ist ja das Phänomen an diesem Thema, weil es so viele Dimensionen hat und ich auch gleich schon wieder ganz viele Fragezeichen habe. Erste Fragezeichen natürlich, viele geraten da vielleicht auch ein bisschen in Panik, wenn der Mensch da jetzt versucht, irgendetwas in der Natur zu verändern. Ich meine, klar, Vulkanausbrüche gibt es, aber wenn ich da jetzt zusätzlich noch da oben dann irgendwie, und wir reden ja wirklich über eine Höhe von ja, bis zu 18.000 Kilometer, dass da entsprechend dann plötzlich der Mensch eingreift und wir nicht wissen, was er tut, auch nicht die Folgen abschätzen kann. Das wird ja gerade erst alles tatsächlich so langsam analysiert. Da sind doch entsprechend schon alleine deswegen Vorbehalte bezüglich dieser Methode.
Also es sind 18 Kilometer, nicht 18.000 Kilometer. Dann wären wir tatsächlich im Weltall.
Genau.
dann müssten wir die Sonnensegel, die Sonnenjalousie im Weltall aufspannen. Nein, das ist natürlich intuitiv auch das, was ich gedacht habe, als ich das zum ersten Mal mir angeschaut habe. Das ist total verrückt. Also glaubt der Mensch wirklich, dass er jetzt irgendwie am Thermostat der Erde rumdrehen sollte? Es wäre schön, wenn er das nicht müsste. Das Interessante ist, er macht das ja seit 200 Jahren, nur in die andere Richtung. Also die Situation ist ja nicht zu sagen, also Entschuldigung, menschliche Hybris, jetzt auch noch ins Erdsystem eingreifen, also das sollte der Mensch aber wirklich die Finger von lassen. Ja, korrekt. Nur dummerweise hat er es die letzten 200 Jahre in die andere Richtung getan. CO2-Emissionen, unsere kohlenstoffbasierte Ökonomie ist ja nichts anderes als Geoengineering, nur dummerweise in die falsche Richtung und lange Zeit unwissend, heute sehr wohl wissend, aber unfähig, das zu ändern. Dann erscheint es mir naiv zu sagen, der Mensch darf nicht ins Klima eingreifen, weil es zu gefährlich ist. Haha, was hat er denn gemacht? Und das ist ja jetzt nicht, ne? Das ist nicht leider nicht die Entscheidung zu sagen, Mutter Erde reguliert es für sich, sondern das Problem ist, der Mensch hat das Erdsystem in einen Zustand gebracht, bei dem, wenn es so weitergeht, dieser klimatische Zustand in ein neues Gleichgewicht rutschen kann. Und dieses Gleichgewicht ist dann halt vielleicht 4 oder 5 Grad oberhalb des Klimas, was wir die letzten 120.000 Jahre hatten.
Wo ich mich gerade schon so vertan habe bei den Höhen.
Genau. Ach du, 3 Nullen, kein Problem.
Genau, 3 Nullen. Ich merke noch, ich war gestern beim Zahnarzt, es gibt immer noch Nachwirkungen der Betäubung in meinem Hirn. Deshalb an dieser Stelle Entschuldigung. Aber wo wir gerade bei den Höhen sind, jetzt höre ich doch auch schon wieder Leute, die sagen, ah, sind das etwa diese Chemtrails, die da
Also ich kenne diese Leute nicht, die sowas sagen, also zumindest nicht persönlich. Ja, ach, das ist natürlich totaler Quatsch. Also was willst du, ne? Also sagen wir so, es ist, wenn diese Flugzeuge da oben SO2 ausbringen, dann wird es in der Tat erstmal weiße Streifen geben, das ist schon richtig. Und weißen Streifen werden sich dann verteilen zu einem dünnen, filigranen weißen Nebel. Das hat aber natürlich überhaupt nichts mit diesem esoterischen oder verschwörungsschwurblerischen Quatsch zu tun. Solares Geoengineering, ne, ist eine Idee, die in der Wissenschaft seit 50, 60 Jahren kursiert und die insbesondere mit der Vulkanforschung gewissermaßen mit natürlichen Daten versehen wurde. Und dann ist es gleichzeitig eben bis dato ein Tabuthema. Und zwar sowohl im politischen Diskurs, durchaus auch mit lauteren Motiven oder mit nachvollziehbaren Motiven, die du am Anfang ja schon angedeutet hast, ne? Also nicht so zu tun, als ob es da eine technologische Lösung im Hintergrund gäbe, die uns Menschen irgendwie von der üblen Last befreien würde, uns endlich mal unser Verhalten zu ändern. Aber was die Situation, die wir zurzeit haben, ist im Grunde du hast sogar in der Forschungsgemeinde hast du zwar eine immer kleiner werdende, aber nach wie vor vorhandene Teil der Forschergemeinde oder Forscherinnengemeinde in den Klimawissenschaften, die sagt, man soll das gar nicht erst erforschen. Genie nicht aus der Flasche lassen. Das finde ich total unplausibel in jeder Hinsicht. Also mehr Wissen ist immer besser als weniger Wissen. Das wäre eine Maxime, glaube ich, der Wissenschaft seit der Aufklärung. Und an der sollten wir, glaube ich, festhalten. Das Blöde an Solarem Geoengineering ist, dass das ist unbequemes Wissen in mehrfacher Hinsicht. Erstens weist es uns darauf hin, wie brandgefährlich und wie hart die Situation ist bereits, ne? Also die Tatsache, dass man über sowas überhaupt ernsthaft diskutieren kann oder ich sage muss, deutet ja darauf hin, dass man eigentlich nicht mehr daran glaubt, dass der aktuelle Entwicklungspfad, auf dem wir uns befinden in Sachen Klimawandel, noch mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen kann. Und die andere Ebene ist eben, ne, dass man eben vorsichtig sein muss, nicht Beifall von der falschen Seite zu bekommen. Also es gab tatsächlich von der amerikanischen, wie im Klischee, so von der amerikanischen Erd- und Erdöl- und Gasindustrie unterstützte Initiativen von Newt Gingrich in den Nullerjahren, also dieser Rechtsausleger der Republikanischen Partei, der für Geoengineering als das ist die Lösung gegen den Klimawandel, mit diesem Slogan da durch Washington gezogen ist, ne, finanziert von der Öl- und Gasindustrie. Und das darf natürlich genau nicht passieren, ne? Also ich warte jetzt nur noch drauf, dass so Klimaleugner mir erklären, dass das doch eine tolle Lösung ist, die ich habe, von denen ich dann ja sagen kann, also wenn ihr nicht glaubt, dass es Klimawandel ist, dann brauchen wir das, was ich hier vorschlage, doch eh nicht. Aber das ist die Komplexität und du hast das Buch ja gelesen, ich hoffe, es kommt raus. Das ist ein Thema, von dem ich glaube, dass es breit diskutiert werden muss, um die Vorbereitungen zu treffen, das in 10, 20, 30 Jahren verantwortlich einsetzen zu müssen, wenn man es wirklich braucht. Und was wir zurzeit haben, ist das beiseite schieben, das Thema wie so ein kleines Kind, ne? Also ich halte mir die Augen zu und keiner sieht mich, das Thema ignorieren, vielleicht sogar Leute diffamieren, die sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen, das gibt es. Und gleichzeitig ist es auch völlig offenkundig und das merke ich jetzt auch, ja, du, als ich das Buch geschrieben habe, denke, oh, hoffentlich werde ich da nicht zu stark in die falsche Ecke oder in eine falsche Ecke gestellt. Die Rückmeldung, die ich seitdem das Buch raus ist, ich bekomme, also als wir damals gesprochen haben auf der Republika, da war das Buch ja noch nicht draußen, aber es ist ein ganz stark, endlich beginnt der Diskurs, endlich mal jemand, ne, der das Pro und Contra sauber systematisiert und eben nicht intuitiv sofort zu dem Ergebnis kommt, das Contra muss die richtige Lösung sein, weil das ist ja, merkt man doch sofort, dass das Quatsch ist. Und gleichzeitig man auf der anderen Seite sieht, ne, dass jetzt zum Beispiel Großbritannien, die staatliche Innovationsagentur von Großbritannien, die ARIA, was so eine Schwesterorganisation der Sprint ist, für die ich ja auch arbeite oder für die ich einen Podcast habe, dass da jetzt ein großes Programm aufgelegt wird, eigentlich das erste wirklich große öffentliche Programm mit 60 Millionen Förderung, wo herausgeforscht werden soll, was sind denn jetzt wirklich die Risiken, was sind die Nebenwirkungen, aber auch endlich in eine Risiko-Risiko-Betrachtung eintreten. Ne? Also nicht so zu tun, als ob der Weg, den wir jetzt gehen, der automatisch risikoärmere wäre, während das Geoengineering die risikoreiche Variante oder das risikoreiche Szenario ist. In einer Risiko-Risiko-Betrachtung können wir zu dem Ergebnis kommen, verdammte Hacke, es ist zwar nach wie vor mit Risiken verbunden, diesen Eingriff jetzt zu machen, aber von all dem, was wir wissen, ist es weniger risikoreich, als es nicht zu machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Punkt kommt, die ist, wenn wir uns auf dem jetzigen Pfad weiter bewegen, sehr hoch. Entschuldige, ich habe nur einen Satz, der passt immer sehr gut. Ne? Es gibt so ein Bon Mot, so ein ganz hübsches fast Wortspiel in der Geoengineering-Gemeinde, die sagt, das sagt Solaris, Geoengineering ist eine schlechte Idee, deren Zeit gekommen ist. Also noch ist die Zeit nicht gekommen. Aber wir müssen uns vorbereiten auf die Zeit, wenn die Zeit für Geoengineering gekommen ist. Und das bedeutet erforschen, Entscheidungsstrukturen, internationale Entscheidungsstrukturen und Governance-Strukturen schaffen und zu versuchen, dass, wenn man es machen muss, dass es auf die vorsichtigste und verantwortungsvollste Weise, wie immer möglich, dann erfolgen kann.
Wenn ich allerdings dein Buch so richtig verstanden habe, dann bist du ja auch eher skeptisch, dass es sowas wie vereinte Geoengineering Nations gibt, also dass die sich alle irgendwie an einen Tisch setzen und sehr vernünftig mit diesem Thema umgehen, weil spätestens irgendein Schurkenstaat oder jemand, der tatsächlich, sag ich mal, die Hütte am Dampfen hat, der wird dann irgendwie ausscheren und sagen, ich mache da nicht mehr mit, beziehungsweise wie will man das auch ja im Sinne eines Gerechtigkeitsempfindens eigentlich steuern, ja, dass dann, was weiß ich, die Länder der Nordhalbkugel sagen, ja, wir bemühen uns ja, und die Südhalbkugel, wie du schon gesagt hast, eine Indien oder sowas als Riesenplayer, die werden dann irgendwann sagen, auf euch warten wir nicht mehr. Das ist doch aber maßgeblich, um irgendwie so eine Governance da in dieses System, was ja technisch, glaube ich, nicht mehr das Problem ist unbedingt, aber eben wirklich diese sozialen und regulatorischen Aspekte, die werden ja der Knackpunkt sein.
Ja, also du hast gerade gesagt, ich bin skeptisch, dass es die solaren Geoengineering-Nationen gibt. Das stimmt vielleicht, aber ich halte es nicht für unmöglich. Und diese beiden Szenarien, die du gerade beschrieben hast, ein Staat prescht vor und die Staatengemeinschaft, zumindest ein großer Teil der Staatengemeinschaft, einigt sich auf ein Verfahren und auf Governance-Strukturen, könnten beide wahr werden. Es könnte so sein, dass ein Staat oder eine Koalition von Staaten vorprescht und sagen, so, wir machen das jetzt, das ist eure letzte Chance, dass wir uns einigen. Das halte ich für das wahrscheinlichste Szenario. Das wünschenswerte Szenario ist ganz eindeutig, dass man entweder parallel zum IPCC-Prozess oder vielleicht in einer neuen Organisation, die speziell für Geoengineering entstehen könnte, man tatsächlich vielleicht zum Beispiel getriggert durch die G77-Staaten, also ne, dieser mittlerweile deutlich mehr Staaten umfassende Bund aus eher Staaten der südlichen Erdhalbkugel, dass von da dann irgendwann der Impuls kommt, wir müssen jetzt zumindest parallel den Plan B mal durchdenken und vorbereiten. Und das ist jetzt auch, wie wir wissen, ne, internationale Prozesse brauchen Zeit. Wir haben es ja jetzt mit einer Situation zu tun, in der nicht die Frage aufkommt, das bin ich kürzlich in einem anderen Podcast gefragt worden, was kann denn Deutschland in den nächsten 3 Jahren machen? Das ist keine Frage, die sich in den nächsten 3 Jahren entscheiden wird. Das ist eine Frage, die in den nächsten 3 Jahrzehnten wirklich virulent werden wird. Und ob das schon ob das jetzt vielleicht Ende der 30er Jahre passiert oder erst in 40er Jahren oder in 50er Jahren, das ist Spekulation. Ne? Ich wundere mich auch immer über diese Leute, die irgendwie so Trendforscher und so, die sich immer so selbstsicher sind, selbstsicher sagen können, wie die Zukunft aussieht. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Aber es ist ein plausibles und nicht unwahrscheinliches Szenario, dass dieser Plan B irgendwann zum Tragen kommt. Und auf den müssen wir uns vorbereiten. Und das braucht Zeit. Und deswegen sollten wir jetzt damit beginnen. Und ich war gewissermaßen positiv überrascht, dass ich jetzt in der zweiten Auflage meines Buchs diese Initiative von Großbritannien von der Area mit der wirklich massiven Erforschung des Ansatzes updaten muss.
Ja, jetzt hast du ja nicht nur das Buch geschrieben, ich meine so knapp 20 Sachbücher, die da schon auf dem Markt sind von dir. Ich finde aber, das sticht irgendwie so ein bisschen heraus, weil sonst bist du ja eher so im Bereich Data oder im Bereich Politik unterwegs. Warum dann jetzt das oder wie knüpft sich das an?
Also wenn ich mir so meine Bibliografie anschaue, dann stimmt es natürlich, dass ich irgendwie so insbesondere jetzt in den 10er-Jahren sehr stark über Datenthemen geschrieben habe, Digitalisierungsthemen und also von Big Data dann zu den KI-Themen gekommen bin. Aber wenn du genau hinguckst, ne, die letzten Bücher beschäftigen sich im Kern mit der Frage, wie Technologie, neue Technologie, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir Wertschöpfung betreiben, wie sich das verändert und auch, ne, wie neue Technologien dann natürlich wieder Rückwirkungen auf Politik haben und welche Regulierungsanforderungen neue Technologien brauchen. Das ist mein Thema seit vielen Jahren. Ne, das war das Thema bei den Datenthemen. Ich habe ja zwischenzeitlich auch ein Buch über Biomedizin, über Langlebigkeitsmedizin geschrieben. So, und ich finde, also ich bin erstens auf dieses Thema gestoßen, weil es mich fasziniert hat, ne? So wie das Thema ist ja per se erstmal faszinierend, insbesondere, ne? Wie viele andere habe auch ich zum ersten Mal auf dieses Thema, bin ich auf dieses Thema gestoßen, über diese Raumfahrt oder die Raum-Space-basierten Ansätze, ne? Wie, dass man da am L1-Punkt, also diesem Gleichgewichtspunkt zwischen Erdanziehung und Sonnenanziehung, da irgendwie so ein Sonnensegel aufspannt, was dann da. Und gleichzeitig hatte ich jetzt den Eindruck, erstens, wir haben hier ein Tabuthema. Hier ist ein Thema, und das merke ich jetzt, von denen viele denken, da müssen wir endlich mal drüber reden. Warum? Weil die Klimadebatte auch endlich mal einen neuen Impuls braucht, der realistischer auf die Dinge schaut. Wenn du heute Klimadiskussionen bei Markus Lanz oder auf den Foren, die du und ich und so besuchen, irgendwie hast, dann sind es immer die gleichen Leute, die immer die gleichen Thesen wiederholen und die ein sehr offenkundiges, wichtigen Aspekt außen vor lassen. Und ich habe dieses Thema gewählt, erstens, weil mich natürlich der Klimawandel wie alle anderen sehr umtreibt. Zweitens, weil ich auch die Chance gesehen habe, und das gehört für mich zum Buchschreiben eben dazu, das ist natürlich irgendwie so die wahnsinnig privilegierte Situation, dass du bezahlt dich ganz intensiv mit einem Thema auseinandersetzen darfst. Ne? Also mich mal tiefer in die Klimawissenschaften reinschaffen, reinarbeiten. Also klassisch so rein nerden, wie sich's gehört, wenn man ein wissenschaftsbasiertes Sachbuch schreibt. Und dann eben ich wirklich so gelangweilt war von diesen Wiederholungsschleifen der aktuellen Klimadebatte, obwohl doch völlig offenkundig ist, dass diese Klimadebatten mehr Realismus brauchen und auch die zur Verfügung stehenden Optionen endlich mal offen diskutiert werden müssen.
Ja, ich muss da vielleicht dazu sagen, ein Disclaimer, ich kriege hier nichts für, also der Verlag, ich habe da keinen Deal mit. Ich fand dieses Buch und ich fand dein Thema einfach mega interessant und deshalb bist du hier im Podcast, ne? Das vielleicht dann alle, die da jetzt denken, oh, dann kann man dem Raschke auch mal ein Buch schicken. Nein, nein, also ich mache mir schon noch so meine eigenen Gedanken zu den Themen und deshalb, ich finde das ja genauso faszinierend wie du und auch natürlich, klar, Science Fiction, das Erste, an was man sofort denkt, wenn man an dieses Segel denkt. Aber ich bin am Ende dann aus dem Buch rausgegangen und war irgendwie einerseits nach wie vor fasziniert, was da physikalisch und so weiter möglich ist. Aber ich sehe beim besten Willen nicht, wie wir das irgendwie als Gesellschaft, und das müssen wir nur nach Deutschland schauen, wie wir da einen Konsens hinkriegen zu so einem Thema. Weil vernünftig, sachlich, faktisch mag das ja alles richtig sein, aber du siehst es ja selbst, wenn jetzt wirklich ein, sag ich mal, Herr Merz oder ein Herr Söder die nächsten Jahre dann wieder prägen werden in Deutschland und auch speziell in der Klimadebatte, dann ist das ja wieder die Rolle rückwärts, wie sie vielleicht dann auch in den USA passiert. Also was gibt dir die Hoffnung, dass das Thema tatsächlich so ein Zukunftsthema ist?
Da bin ich nicht so pessimistisch wie du. Also ich finde, dass eigentlich dass die Klimapolitik ja eigentlich einer der wenigen Bereiche sind, wo die Welt ja zwar zu langsam, aber dennoch konstruktiv zusammenarbeitet zurzeit, ne? Und ja, es wird dann auch immer wieder Rückschläge geben. Und ne, Deutschland spielt bei der Debatte international keine Rolle. Also ne, ob jetzt in Deutschland die Heinrich-Böll-Stiftung irgendwie Anti-Geoengineering-Kommunikation finanziert oder zumindest sich als Sammelbecken dafür anbietet, das kratzt, glaube ich, im weltpolitischen Diskurs überhaupt niemanden. Ich glaube, dass das Klimathema, so schwierig das alles ist, so langwierig das alles ist, für mich eigentlich ein Beispiel dafür ist, dass es wenigstens in diesem Bereich, trotz der Polykrisen und so weiter, ein politischer Konsens möglich ist. Und ne, das Idealszenario wäre natürlich, das Idealszenario ist, man braucht das natürlich nicht, das wäre das Beste, was passiert. Das zweitbeste Szenario wäre, dass, wenn man es braucht, man das nur ein bisschen braucht und das sehr, sehr vorsichtig und dosiert und im internationalen Konsens einsetzt, vielleicht ne, mit einer neuen Behörde, sowas ähnliches wie die Internationale Atomenergiebehörde in Wien, die dann die für die Umsetzung verantwortlich ist und für die wissenschaftliche Begleitung und die Sicherheitsthemen, die damit verbunden sind. Und wie eben schon angedeutet, ich glaube, dass vermutlich das nur durch den Druck von besonders betroffenen Ländern zustande kommen wird. Also es wird nicht Schweden das dann in die Vorreiterrolle gehen. Die müssen das ja auch nicht. Und auch nicht Deutschland. Deutschland ist ja in gewissermaßen politisch nirgends in der Vorreiterrolle. Beim Klimaschutz haben wir diese Rolle ja auch schon längst abgegeben.
Ja, leider, leider. Aber klar, wenn du jetzt sagst, du blickst etwas positiver in die Zukunft, also spätestens das Thema FCKW, da hat es ja dann doch irgendwie auch die Weltgemeinschaft geschafft, da irgendwie einen gemeinsamen Konsens zu finden, dass das dann doch die Ozonschicht zerstört. Und auch da gehst du im Buch drauf ein, ob diese Technik irgendwie die Ozonschicht zerstören kann. Aber das wollen wir jetzt nicht auch noch, das ist der Cliffhanger quasi ins Buch hinein. Das klären wir jetzt nicht tatsächlich durch.
Das Buch kannst du auch nicht klären. Tut mir leid, Spoiler Alert. Es ist eine offene Frage und die ARIA, die versucht unter anderem das jetzt zu klären, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ozonschicht nicht stark leiden wird.
Weißt du, und deshalb wollte ich jetzt gerade einen Cliffhanger ins Buch machen, damit die alle reingucken und jetzt sagst du schon.
Ah, ich bin einfach ein schlechter Verkäufer, weißt du? Ich bin einfach ein mieser Verkäufer. So, ne? jetzt kauft das keiner mehr. Leute, beschäftigt euch einfach mit dem Thema und wenn ihr zufällig die Chance nutzen möchtet, dabei ein Buch zu kaufen, dann freue ich mich natürlich sehr. Aber nochmal, ne? So, also ich hoffe oder ich interessiert mich auch, weil du sagst, du bist dann eher mit einer ambivalenten Stimmung aus dem Buch gegangen, weil per se sage ich ja, Freunde, die Situation ist blöd, aber hier gibt es eine Möglichkeit, die uns ein Türchen öffnet.
Absolut. Also ich sag mal, die technischen und die rein organisatorischen Dinge, die sind ja auch relativ gut und smart erklärt. Und wie du sagst, die Flugzeuge sind nicht teuer, die das hochbringen können und so weiter. Und es ist auch alles relativ überschaubar und Ansätze gibt es ja jetzt schon und so weiter. Also das wirkt alles nicht so. Ich habe halt eher so diese grundsätzliche Frage, schaffen wir es wirklich, einen Konsens so im Sinne eines Gemeinsinns zu schaffen? Denn wie gesagt, das sieht mir irgendwie aktuell nicht so aus, wenn ich mir alleine jetzt auch wieder angucke. Herr Trump möchte ja dann, wenn er wiedergewählt werden möchte oder wird, dann auch entsprechend den Öl buttern. Und das sind alles so Ansätze, da denke ich so, mein Gott, ey, das sind wieder Jahre, die uns da durch die Lappen gehen und die Debatte wird dadurch nicht wirklich konstruktiver geführt. Aber ich lasse mich überraschen. Und wenn wir, und das Schlimme ist ja, das erleben wir alle, ja, also ich bin jetzt zarte Mitte 40, sprich die Jahre 2030, 40, 50, da werde ich noch hier sein, also wenn alles gut geht. Und spätestens dann werde ich an diesen Podcast denken und vielleicht rufe ich dich da nochmal an und dann machen wir nochmal ein und dann klären wir das mal, wie das war damals und wo denn die Fallstricke waren bei diesem Thema. Erstmal an dieser Stelle vielen, 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 vielen Dank, dass du so kundig Einblick gegeben hast in dein Buch und auch in dieses Thema. Wie gesagt, wer es sich kaufen möchte, ich kann es sehr, sehr empfehlen. Und überhaupt viele Bücher, die er geschrieben hat, sind einfach, also ich habe zum Beispiel ein, zwei tatsächlich auch von dir gehabt, ohne es zu wissen, im Bücherschrank. Also deshalb, an Thomas Ramge kann man eigentlich nicht vorbeikommen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass der Podcast dazu beigetragen hat, dass ihr künftig auch nicht mehr dran vorbeikommt. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir ganz herzlich für die klugen Fragen.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.